Frequenz Freiheit, der Podcast der AfD. Es sind Bilder, die an eine Invasion erinnern. Auf weit über 100 Booten steuern afrikanische Migranten die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa an. Allein 6.000 waren es, die am Mittwoch an Land gegangen sind. Die Bilder des Senders Radio Genua, aber auch private Handyvideos zeigen ausnahmslos Männer. Junge, kräftige Männer, die es den italienischen Sicherheitskräften schwer machen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Die Migrationskrise hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Auch wenn es Innenministerin Nancy Faeser von der SPD immer noch nicht wahrhaben will.
Sie sollten wirklich nicht mehr von größter Migrationskrise reden aus von dieser Stelle. Meine Damen und Herren, wir haben keine große Migrationskrise.
Sie ist im Moment wahrscheinlich zu sehr mit dem Wahlkampf in Hessen beschäftigt. Oder mit der Affäre um die mutmaßliche Bespitzelung ihres ehemaligen Behördenleiters durch den Verfassungsschutz. Die Bundesregierung hat zwar das Flüchtlingsabkommen mit Italien außer Kraft gesetzt, aber anders als es die staatstragenden Medien verlautbaren lassen, bedeutet das eben keinen Aufnahmestopp. Denn den afrikanischen Boat People dürfte herzlich egal sein, was die beiden Regierungen vereinbaren. Sie sind in ein paar Wochen hier. Die Vorgänge von Lampedusa zeigen, welch verheerende Wirkungen die Einladungspolitik der Ampelkoalition nicht nur auf Deutschland, sondern auf ganz Europa hat. Die EU unternimmt so gut wie nichts. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ganz in den Fußstapfen Angela Merkels unterwegs, hat in ihrer Rede zur Lage der Union in dieser Woche bei aller Selbstbeweihräucherung das Migrationsthema kaum angesprochen.
Meine Damen und Herren, unsere Arbeiten in Fragen der Migration beruhen auf der Überzeugung, dass eine Einigung in greifbarer Nähe liegt. Noch nie waren wir einer Verständigung auf ein Paket so nah. Parlament und Rat haben die einmalige Gelegenheit, es zu beschließen.
Die Folgen werden wir alle zu tragen haben, indem wir Szenen wie zu Silvester in Berlin oder beim Eritrea-Festival in Gießen künftig täglich erleben werden.
Boah, jetzt aber. Jetzt, ja. Jetzt sagen Sie, was Sie können.
Murmelbahn, Puppen, Steckspiele. Viele Generationen sind mit den Produkten der Firma Haber groß geworden. Für das Unternehmen ist aus dem Spiel jetzt aber bitterer Ernst geworden. In dieser Woche hat der oberfränkische Spielzeughersteller Insolvenz angemeldet. 85 Jahre Firmengeschichte droht damit ein jähes Ende. Es ist ein weiteres Traditionsunternehmen, das unter dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Straucheln kommt. Villeroy & Boch? Abgewandert. Galeria Kaufhof? In Schieflage. BASF? Längst unterwegs nach China. All das sind aber nur die prominenten Fälle, also die Spitze des Eisberges. Denn allein im ersten Halbjahr 2023 registrierten die Amtsgerichte 8.400 Firmenpleiten und damit weit mehr als noch im ersten Halbjahr 2022. Tendenz steigend. Grund dafür sind vor allem die horrenden Energiepreise, die uns die Ampelregierung mit dem Kernkraftaus und den Russland-Sanktionen beschert hat. Die deutsche Wirtschaft im Sinkflug. Dazu haben wir jetzt den wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion live Erik Holm im Gespräch.
In der deutschen Wirtschaft sieht es in den kommenden Monaten nicht gut aus. Das zeigen die jüngsten Zahlen der Insolvenzverwalter. Live Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Die Ampelregierung geht da in eine ganz schwere zweite Halbzeit ihrer Regierungszeit hinein.
Ja, das kann man so sagen. Es ist Halbzeit bei der Ampel, aber eigentlich sind wir am Ende. Also besser wäre es, die Ampel wäre am Ende, aber Deutschland steht wirklich schlecht da. Wir sind jetzt in der Rezession. Das IFO-Institut hat gerade die Wachstumsprognose korrigiert nach unten. Wir werden also dieses Jahr wahrscheinlich in der Rezession am Ende auf Jahresbasis auch landen mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 0,4%. Und alle Geschäftsdaten weisen deutlich nach unten und das muss man sich klar machen. Der Geschäftsklimaindex, ganz wichtig, ist abgestürzt, die Auftragseingänge sind gesunken, Exporte ebenso, Insolvenzen eben stark gestiegen, Unternehmen wandern ab, große Unternehmen. Es geht ja diesmal nicht um kleine, die pleite gehen und keiner nimmt davon Notiz, sondern es geht um große Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen, die ins Ausland gehen. BASF baut in China ein ganz gigantisches Werk auf, viele Arbeitsplätze werden hier verloren gehen, die Automobilindustrie schrumpft und wandert auch ab, weil sie hier praktisch nicht mehr vernünftig produzieren kann, der Verbrennermotor verboten wird. Forschungsunternehmen gehen woanders forschen, in Großbritannien. Also wir sind hier auf einer gefährlichen Rutschbahn, ein gefährlicher Krisencocktail, hat es eine Zeitung gestern gerade genannt. Und das ist es tatsächlich. Also wenn wir so weitermachen, der Hauptgrund ist natürlich eine völlig vermurkste Energiepolitik, dann werden wir Deutschland als Industrieland jedenfalls an die Wand fahren.
Nun sagt der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen die dramatischen Zahlen, auf die Sie, Leif Erik Holm, da sich berufen haben, seien ein Nachholeffekt aus der Corona-Zeit. Durch die damaligen Hilfen seien viele Insolvenzen verschleppt worden. Ist das tatsächlich glaubwürdig?
Ja, das sagt uns der Wirtschaftsminister, der da behauptet, man könne ja auch mal ein paar Tage oder Wochen die Produktion aussetzen. Man muss ja nicht gleich insolvent gehen. Also das sind Empfehlungen des Wirtschaftsministers Habeck. Das ist wirklich also nicht zu fassen. Und das ist natürlich auch Unsinn. Natürlich gibt es sicherlich einzelne Unternehmen, die ein Problem damit haben, weil sie so viel Kapital verloren haben in Corona-Zeiten, dass sie jetzt einfach nicht mehr durchhalten. Aber dann muss man entsprechend die Bedingungen verbessern für Unternehmen. Das ist ja genau das, was wir sagen, dass man in so einer Krisenzeit, wo man als Regierung sogar noch selber dazu beiträgt, indem man Energie verteuert, maßlos verteuert durch eine falsche Politik, dass dann die Unternehmen die Grätsche machen, es liegt ja auf der Hand. Aber das ist eben nicht von außen gegeben und schon gar nicht von Corona gegeben im Wesentlichen, sondern durch die selbstgemachte, ideologisch verbohrte Energiepolitik. Wenn ein Wirtschaftsminister und seine ganze Regierung, die ganze Scholz-Regierung, einfach ohne Not funktionierende, effiziente, sichere Kernkraftwerke abschaltet und man gleichzeitig sagt, in der Ukraine können ja weiterlaufen, die sind schon gebaut, dann sieht doch jeder, dass da was völlig gegen den Baum läuft. Und diese Kraftwerke würden uns dabei helfen, sie einfach weiterzulaufen, laufen zu lassen, würden uns dabei helfen, erstens eine sichere Energieversorgung zu haben. Die neuen Daten zeigen ja auch, dass wir vom Stromexporteur mittlerweile zum Stromimporteur geworden sind. Wir brauchen also das Ausland, um genügend Strom zu erzeugen. Die Windräder machen das nicht, jedenfalls nicht jederzeit. Und deswegen funktioniert das ganze System nicht mehr. Man hätte also diese Kraftwerke weiterlaufen lassen können. Das hätte dazu geführt, erstens Versorgungssicherheit. Es hätte natürlich auch zu sinkenden Preisen geführt am Strommarkt. Also wir hätten weniger bezahlen müssen für die Energie. Und wir hätten auch weniger Gas gebraucht. Denn wir nutzen ja einen Teil dieser Gaskraftwerke auch dazu, um Strom zu erzeugen, weil wir anderweitig eben nicht genug Strom erzeugen. Und das bräuchten wir alles nicht, wenn die Kernkraftwerke noch produzieren könnten. Also man sieht, wir haben die dümmste Energiepolitik der Welt. Und natürlich versucht so ein Wirtschaftsminister das zu verschleiern oder er kapiert es einfach nicht.
Deutschland ist Exportland Nummer 1 auf der Welt, doch den Titel dürften wir nicht mehr lange halten können. Die hohen Energiepreise machen unsere Produkte am Weltmarkt ja zu Ladenhütern, weil einfach zu teuer. Ist dieser Eindruck richtig oder falsch?
Also Exportland Nummer 1 sind wir ja gar nicht mehr, das ist mittlerweile China, weil die machen einen richtig guten Job, muss man sagen, in der Wirtschaftspolitik. Man kann das System ja für falsch halten und ich halte es auch für falsch, also nicht, man kann, es ist falsch, aber sie sind natürlich in die Zukunft ausgerichtet von der Wirtschaftspolitik. Die forschen viel, die sind innovativ, die haben natürlich auch viel bei uns gekupfert, aber mittlerweile haben die so viele junge Leute auch so stark ausgebildet an den Universitäten, was da an Ingenieuren rauskommt, die werden natürlich dort eine gute Zukunft schaffen in der Technologie. Das heißt, wir sind auch nicht mehr Innovationsweltmeister, auch da lassen wir Federn, weil unser Bildungssystem überhaupt nicht mehr vernünftig funktioniert. Wenn man bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, bei mir zu Hause, jetzt zusätzlich Mathe-Abi-Punkte vergibt, weil das Ergebnis insgesamt zu schwer gelaufen ist, dann sieht man doch, dass da was falsch läuft. Es macht doch keinen Sinn zu übertünchen, sondern wir müssen Spitzenkräfte haben. Wir müssen sie selber ausbilden, dafür müssen wir ein knackiges Bildungssystem haben. Also Innovation funktioniert schon nicht mehr. Dazu die überteuerten Energiepreise, wo wir nicht mithalten können. Wir haben bisher nur eben, weil wir bessere Produkte hatten, noch überleben können. Die waren eben innovativer und haben deshalb auch im hochpreisigen Segment für Abnehmer gesorgt im weltweiten Ausland. Aber das ist eben nicht mehr so in der Masse der Fall. Und wegen der Energiepreise in erster Linie und der ganzen Bürokratie und der langen Genehmigungs- und Planungsverfahren wandern eben Unternehmen eben auch, wie ich schon vorhin sagte, reihenweise ins Ausland ab, wo bessere Bedingungen herrschen. Jetzt übrigens nach Frankreich. Es wird ja mal gesagt, das kommt alles vom Krieg der Ukraine, dass wir jetzt so eine Schwierigkeit haben, auch mit den Energiepreisen. Frankreich hat auch die gleichen Probleme eigentlich gehabt. Und dennoch wandern die Investitionen jetzt Richtung Frankreich in erster Linie und nicht zu uns. Wir deinvestieren, das ist auch eine ganz neue Studie vom IW Köln, vom Wirtschaftsinstitut, das klargemacht hat, dass wir jetzt Netto-Kapitalabflüsse aus Deutschland heraus haben wie noch nie. Also das ist ein großes Warnsignal, so sagt es das IW. Und sie sehen gleichzeitig, dass die Investitionen gerade in Frankreich steigen. Warum? Weil die günstige Energie haben. Die haben Kernkraftwerke und wollen sogar neue bauen. Das ist, sorgt natürlich bei Unternehmen für Vertrauen für die Zukunft, dass also die Preise weiter günstig bleiben und sicherer Strom angeboten werden kann. Und deswegen gehen die Unternehmen dorthin. Und das müssen wir uns jetzt mal langsam überlegen, dass wir da etwas ändern müssen.
Pessimistische Aussichten auf gesicherten Daten von verschiedenen anerkannten Wirtschaftsforschungsinstituten, durchstudiert und analysiert vom wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion live, Erik Holm. Ich bin Tobias Weber.
Da stürzt sie ein, die Brandmauer der CDU. Im Thüringer Landtag hat unsere Fraktion die Abrissbirne geschwungen und dem Bundesvorsitzenden der Union, Friedrich Merz, vor Augen geführt, dass es ohne die AfD nicht mehr geht. Denn anders als die ideologiegetriebenen Altparteienvertreter lassen sich unsere Abgeordneten von Sachfragen leiten. So kam es, dass die Fraktion in Erfurt am Donnerstag einer Senkung der Grunderwerbsteuer im Freistaat zustimmte und damit einem Antrag der CDU zur Mehrheit verhalf. Vize-Fraktionschef Torben Brager erläuterte, warum.
Beim Thema der Grunderwerbsteuersenkung hat sich in den vergangenen Jahren nämlich klar gezeigt, dass Union, FDP und AfD in die gleiche Richtung blicken. Die zwei Fraktionen und die Gruppe haben weitgehend gleichlautende Anträge in der Sache gestellt. Wir wollen eine Entlastung für diejenigen, die sich mit einem Immobilienerwerb mit Standort in Thüringen, für Thüringen, für dieses Land entscheiden. Wir sind auch der Überzeugung, dass sich Thüringen das auch leisten kann und können muss. Daher stimmen wir diesem Antrag der CDU-Fraktion zu, auch wenn er in Einzelheiten hinter unseren Forderungen bleibt, aber darüber schauen wir weg. Im Wesentlichen wird die Forderung.
Die AfD stimmt einem Antrag einer anderen Fraktion zu. Die Altparteien schäumen und die Presse springt im Quadrat. Ein wenig fühlte man sich da schon an 2020 erinnert, als die gültige Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich auch mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten de facto durch Angela Merkel als ungültig erklärt wurde. Seitdem gibt es eine Minderheitenregierung unter dem linken Bodo Ramelow, die auch auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist. Damit dürfte es aber bald vorbei sein, weil linksgrüne Politik auch auf Länderebene in nur eine Richtung geht. Bergab. Und vor allem gegen die Bürger. Nochmal Torben Brager.
2018 und 2022 war die Senkung der Grunderwerbsteuer ein Vorstoß der AfD, dem aber nicht zugestimmt werden durfte, eben weil es ein Vorstoß der AfD war. Jetzt ist es aber eine Idee der Union, sei es drum. Auf keinen Fall darf aber die AfD zustimmen, die Stimmen sind ja vergiftet. Pakt mit dem Teufel ist sogar aus der Staatskanzlei zu hören. Nein, Herr Ministerpräsident, das ist ein Pakt mit dem Wähler. Ein Pakt mit den Steuerzahlern in diesem Land. Ein Pakt mit Familien, die sich in Thüringen langfristig niederlassen wollen. Ein Pakt mit Unternehmen, die sich trotz einer katastrophalen rot-grünen Wirtschaftspolitik für den Standort Thüringen entscheiden. Ich denke, das ist auch ein richtiger Pakt.
Die Sachpolitik kommt bei den Bürgern an. Und das schlägt sich auch in den aktuellen Wahlumfragewerten nieder. In Thüringen ist im kommenden Jahr Landtagswahl. Und nach aktuellem Stand käme die AfD auf 34% der Stimmen. In Brandenburg und Sachsen, auch dort wird in einem Jahr gewählt, kämen wir auf ähnliche Rekordwerte. 32% in Brandenburg und sage und schreibe 35% in Sachsen. Aber auch in den alten Bundesländern wächst die Zustimmung unaufhaltsam. In Hessen und Bayern, wo in nicht mal mehr 4 Wochen Landtagswahlen anstehen, läge die AfD bei jeweils 17%. Doch zurück zur Bundespolitik. Dort wurde in erster Lesung bereits der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr debattiert. Und bei all den Milliarden, die dort für Neubürgergeld, Entwicklungshilfe oder Kanzleramtspalast eingeplant sind, gibt es auch versteckte Posten, die nicht in die Bilanz hineinspielen sollen, aber trotzdem weitere Schulden bedeuten. So wie das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr. Tatsächlich braucht es dringend Investitionen in die Truppe, die seit langer Zeit finanziell geschliffen wurde. Doch von dem von Bundeskanzler Olaf Scholz so vollmundig versprochenem Geld ist noch nicht zu merken. Über die Haushaltsplanung im Hinblick auf die Landesverteidigung sprechen wir jetzt mit dem Wehrexperten der AfD-Fraktion im Bundestag, Gerold Otten.
Es sollte der große Wurf der Bundesregierung für die Verteidigung werden, das Sondervermögen Bundeswehr. Doch im Bundeshaushalt 2024, der gerade im Bundestag beraten wird, steht etwas ganz anderes. Der Verteidigungsexperte der AfD-Bundestagsfraktion, Luftwaffenoberst AD, Gerold Otten, warnt, allein das Sondervermögen verzehrt sich gerade von ganz allein. Herr Oberst, Warum schrumpfen diese 100 Milliarden Euro immer weiter in sich zusammen?
Die werden durch die Inflation aufgefressen, sie werden durch Mehrwertsteuer, die auch anfällt bei den Beschaffungen, aufgefressen. Also es werden wahrscheinlich knapp 70 Milliarden überhaupt davon wirklich wirksam werden in der Beschaffung für die Bundeswehr. Und das Gleiche gilt für den Verteidigungsetat. Die Inflation frisst es auf, also wir werden netto weniger zur Verfügung haben für unsere Streitkräfte. Und da muss man mittlerweile sagen, der Kanzler ist hier direkt bei der Lüge ertappt worden. Er hat in seiner Rede gesagt zur Zeitenwende 100 Milliarden Sondervermögen plus wir erreichen das 2%-Ziel der NATO. Und wir sind meilenweit davon entfernt, dieses 2%-Ziel zu erreichen. Gerade gestern ist ja die nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet worden und beziehungsweise vorgestellt worden. Da hieß es auch, ja, der Verteidigungsetat soll aufwachsen. Das bedeutet aber, der Verteidigungsetat müsste von heute ca. 50 Milliarden auf 78 Milliarden Euro anwachsen. Das ist weder in diesem Haushaltsjahr noch fürs kommende Haushaltsjahr abgebildet, noch für die mittelfristige Finanzplanung. Es ist gar nicht absehbar, wie das erreicht werden soll. Und hier versucht jetzt die Bundesregierung mit Taschenspielertricks zu sagen, ja, wir erreichen ja das 2%-Ziel, weil wir nehmen dann einfach 20 Milliarden aus dem Sondervermögen geben wir an für 2022, für 2023, 2024, 2025. Damit kann man sich natürlich bis zur nächsten Wahl retten und kann sagen, ja, wir haben das 2%-Ziel erreicht. Aber das fällt natürlich spätestens der nächsten Bundesregierung voll auf die Füße.
Das müssen wir nochmal ganz klar rausstellen. SPD-Verteidigungsminister Pistorius hat mindestens 10 Milliarden Euro mehr im kommenden Haushalt gefordert. Das wäre nicht mal der Inflationsausgleich. Die bekommt er aber auch gar nicht erst. Das heißt, real ergibt sich eine Deckungslücke im Verteidigungshaushalt im kommenden Jahr von annähernd 20%, also ein Fünftel weniger, wenn man die Inflation damit reinrechnet, als im Vergleich zu diesem Jahr.
Ja, das ist genau das Problem, was wir haben. Hier wird groß angekündigt von Seiten der Ampelregierung, dass man mehr für Verteidigung tun will, dass man mehr ausgeben will. Aber es wird nirgends abgebildet und es wird nirgends dargestellt, sondern wir sehen hier ganz real, kommt es zu einer Kürzung des Verteidigungsetats. Das ist das, was die Ampelregierung macht. Und ich erinnere mich auch noch sehr deutlich an die Sitzung, als Scholz es verkündigt hat. Sind ja einige aufgestanden bei der SPD, aber auch bei der FDP damals und haben geklatscht, als er gesagt hat, aber es saßen sehr viele da mit sauertöpfischem Gesicht, einschließlich des Fraktionsführers der SPD, der nicht geklatscht hat, der diese 100 Milliarden nicht wollte. Und hier sind natürlich viele Bremser am Werk, die versuchen hier natürlich das Geld nicht in die Bundeswehr, wo es benötigt wird, dorthin zu bringen, sondern wieder für ihre andere Steckenpferde, linke, grüne Ideologien, Themen, die Sie da noch gerne mitfinanzieren wollen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Bundesregierung argumentiert ja nun auch immer, da ist ja noch das Sondervermögen von den 100 Milliarden Euro. Da haben Sie gerade schon gesagt, die sind noch, wenn überhaupt, 70 Milliarden Euro durch die Inflation wert. Doch auch diese 70 Milliarden helfen ja nicht für den alltäglichen Betrieb der Truppe.
Genau, das ist der Punkt. Vor allen Dingen viele dieser 70 Milliarden Beschaffung sind ja erst längerfristig zu sehen. Wir haben gerade gestern Luftabwehrsystem beschlossen im Verteidigungsausschuss. Es ist die F-35 Beschaffung. Das sind aber Dinge, die erst wirksam werden 2026, 2027 erst in die Truppe kommen und dann überhaupt erst der Truppe zur Verfügung stehen. Nur gleichzeitig das Problem, wenn diese Systeme eingeführt sind, fehlt das Geld für den Betrieb. Und dann haben wir modernstes Gerät auf dem Hof und können es nicht betreiben.
Also die Katze beißt sich da praktisch in den Schwanz.
Richtig. Dann haben wir kein Geld für Munition, kein Geld für Treibstoff, kein Geld für Übung und das Personal ist dann auch nicht da. Das ist die momentane Situation, in die wir voll reinlaufen, sehenden Auges. Große Ankündigungen, die wir bei dieser Regierung sehen, auch was die Ausrüstung einer Panzerdivision angeht. Alles Ankündigung, es ist nicht sichtbar, wie das umgesetzt wird. Es gibt keine Pläne, wie die Zeitläufe sind, wie die Beschaffungsvorhaben kommen. Das ist alles eine große Show und eine große Luftnummer.
Täuschen und Tricksen im Bundeshaushalt durch die Bundesregierung bei der Finanzierung des Heeres, der Luftwaffe und der Marine jetzt und vermutlich auch in Zukunft. Offengelegt durch Luftwaffenoberst AD Gerold Otten, Verteidigungsexperte der AfD-Bundestagsfraktion. Ich bin Tobias Weber.
Das war der Wochenrückblick auf der Frequenz Freiheit, dem Podcast der AfD. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.